Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. In dem heutigen Fall geht es um den Schließfachfall und so ungefähr um die Abgrenzung zwischen Betrug und Diebstahl. Dürfte also relativ interessant sein, auch für Leute, die jetzt vielleicht den Kleinschein oder die große Übung machen. Aber natürlich fürs Examen ist das auch immer wichtig. Und wir wiederholen hier noch ein paar Definitionen, auch im Rahmen des Diebstahls. Ja, in der heutigen Folge fragen wir uns vor allem, wie das mit der Vermögensverfügung beim Betrug und der Wegnahme beim Diebstahl aussieht und wie sich das Ganze abgrenzen lässt.
Jetzt nochmal zum Verständnis, wir sind hier also im Strafrecht BT, damit alle richtig einordnen können.
Ne? Ja. Okay, mehr dazu erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
T, also unser Täter hier, ist ein Gelegenheitskrimineller mit leeren Taschen. Also er ist irgendwann an dem Punkt, wo die Geldnot so groß ist und das Ganze irgendwie zu stressig für den T ist, dass er beschließt, irgendwie an Geld zu kommen. Er möchte irgendwie wieder, seine Taschen füllen. Und dann beschließt er, am Hauptbahnhof Menschen um ihr Gepäck zu bringen. Er hält also Ausschau am Hauptbahnhof nach leichten Opfern und sieht dann plötzlich die ahnungslos erscheinende O. Das ist eine nette Dame, eine liebenswerte Oma, die ist schon 70, haben uns natürlich jetzt hier wieder aus der Nase gezogen, so wie viele Sachverhalte, aber kann man sich gut vorstellen. So. Und O ist, wie gesagt, schon etwas älter und hat ein paar Schwierigkeiten mit ihrem Gepäck und möchte dann kurz eine Pause machen in einer Lounge, ne, am Hauptbahnhof. Und der T sagt ihr dann, sie dürfe ihr Gepäck da nicht mit reinnehmen. Ganz verwirrt ist sie dann und dann sagt der T ihr, sie müsse das Gepäck in ein Schließfach stellen. Und höflich wie T auch immer ist, bietet er natürlich an, das lästige Gepäck abzunehmen und dieses in das Schließfach zu bringen. Und die O kommt natürlich mit und sieht ihm dann zu, wie er das Gepäck ins Schließfach stellt, ne? Und dann bekommt die O auch den Schlüssel, den vermeintlichen Schlüssel von dem Schließfach, wo ihr Gepäck drin steht, und bewegt sich dann zu dieser Lounge. Und tatsächlich hat T ihr jedoch einen falschen Schlüssel bzw. einen Schlüssel zu einem leeren Schließfach gegeben. Und als O dann gemütlich in der Lounge einen Kaffee trinkt, begibt sich T zu dem Schließfach und nimmt das Gepäck dann halt weg und verschwindet nach Hause. Ne? Und da fragen wir uns jetzt, wie hat sich der T strafbar gemacht? Zunächst könnte man den Paragraphen 263 Absatz 1 StGB, also Betrug, andenken. Und in dem objektiven Tatbestand brauchen wir ja immer eine Täuschung, ein Irrtum und das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der Vermögensverfügung. Und zwischen jedem Tatbestandsmerkmal muss natürlich Kausalität zu dem nächsten vorliegen. Und was war nochmal die Definition einer Täuschung? Weißt du das noch?
Fragst du mich jetzt? Ja. Täuschung ist doch jede intellektuelle Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen mit dem Ziel, über Tatsachen zu täuschen.
Genau.
Also irreführend, über Tatsachen sich zu äußern. Das war jetzt ein bisschen unsauber, egal, sprich weiter.
Ja, also hier hat der T ja über seine Identität und auch über den Zweck des Schlüssels getäuscht, den er dann am Ende ausgehändigt hat. Immerhin hatte die O hier auch dann keinen Zugriff mehr auf ihren Koffer, obwohl sie dies natürlich annahm. Also somit liegt schon mal eine Täuschung vor, eine Täuschungshandlung liegt schon mal vor. Und dann fragen wir uns natürlich, liegt ein Irrtum vor? Und
Irrtum, ich kann auch wieder definieren, ne?
Ja.
Ein Irrtum ist jede Fehlvorstellung über Tatsachen. An der Stelle kann man noch mal ganz kurz dazu sagen, dass Tatsachen Umstände der Vergangenheit oder der Gegenwart sind, die dem Beweis zugänglich sind.
Ja, das war sogar eine Definition, die wir in Grundrechte gelernt haben, glaube ich auch, bei Meinungsfreiheit.
Okay. Ja. Ich glaube, die kann man auch noch ein bisschen länger fassen. Die habe ich mir jetzt gerade aus dem Kopf sprich weiter, sorry.
Ja. Also, O dachte natürlich, sie bekommt den Schlüssel für das Schließfach, in dem sich ihr Koffer befindet. Also, sie irrt sich natürlich auch. Ein Irrtum liegt somit vor. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Schwerpunkt. Und zwar fragen wir uns natürlich, ob eine Vermögensverfügung vorliegt.
Ganz kurz noch an der Stelle natürlich auch noch eine Kausalität zwischen Täuschung und Irrtum, den man da aber relativ einfach bejahen kann.
Ja. Also das hatte ich immer als vierten Punkt, als vierte Voraussetzung, dass man alles Kausalität in einmal abhandelt.
Okay, aber so kann man es natürlich auch machen. Ja, ich habe es immer so gemacht, dass ich quasi dann nochmal im Irrtum quasi prüfe, dass der Irrtum auch auf der Täuschung beruht. Das heißt, wir haben in der Überschrift auch immer täuschungsbedingter Irrtum.
Okay.
Aber ja.
Das kann man ja, glaube ich,
machen, wie man will, genau.
Ja. Und jetzt sind wir bei der Vermögensverfügung. Wie definiert sich diese? Weißt du das noch?
Ja, das ist ja jedes Handeln dulden oder unterlassen, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt.
Ja, und hier grenzen wir eben die Vermögensverfügung von der Wegnahme ab. Die Vermögensverfügung muss sich eben unmittelbar vermögensmindernd auswirken, wie du gerade schon so wirklich sehr schön gesagt hast. Und die O gab dem T ja das Gepäck erstmal. Da könnte man sagen, okay, das ist vielleicht ein positives Tun, was sich vielleicht vermögensmindernd auswirkt. Jedoch war hier ihre Intention dahinter natürlich nicht, den Gewahrsam komplett aufzugeben, sondern was kommt dir da in den Sinn eventuell?
Naja, sie hat ja quasi das Gepäck weggestellt von sich, beziehungsweise in dieses Schließfach und ist dann weggegangen. Und dann kann man grundsätzlich von einer Gewahrsamslockerung ausgehen.
Ja.
Aber man könnte sich jetzt fragen, ob es Gewahrsam vielleicht sogar auf den T übergegangen ist an der Stelle, oder?
Ja, und erst in dem Zeitpunkt, in dem T das Gepäck aus dem Schließfach nimmt und nach Hause verschwindet, ab dem Zeitpunkt hat er erst Gewahrsam begründet, also eigenem Gewahrsam. Also kann man nicht davon ausgehen, dass ein positives Tun der O unmittelbar zu einer Vermögensminderung geführt hat. Vielmehr hat der T die Sache in dem Zeitpunkt eigenmächtig an sich genommen, indem er halt das Gepäck aus dem Schließfach genommen hat. Und da hat er erst Gewahrsam begründet. Also scheidet hier ein Betrug schon aus, weil eben keine Vermögensverfügung vorliegt.
Genau, und dann müsste man ja als nächstes konsequenterweise natürlich den Diebstahl anprüfen, wenn man gerade den Betrug abgelehnt hat.
Ja, und im Diebstahl fragen wir uns natürlich im objektiven Tatbestand wieder mal, liegt überhaupt erstmal eine fremde bewegliche Sache vor? Und das nehmen wir hier erstmal an.
Das muss man, glaube ich, nicht diskutieren.
Und dann müsste man eben sich fragen, ob hier eine Wegnahme vorliegt. Und innerhalb der Wegnahme haben wir ja verschiedene Voraussetzungen. Und wir fragen uns erstmal, hatte die O hier Gewahrsam? Ne? Also eine Wegnahme ist ja immer der Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams.
Nicht notwendigerweise tätereigenen Gewahrsams.
Genau, richtig. Ja. Und wir fragen uns jetzt erstmal, liegt Gewahrsam der O vor?
Soll ich es auch gerade nochmal definieren?
Okay, gerne.
Gewahrsam ist ja die tatsächliche Herrschaft über eine Sache, die dann von einem natürlichen Herrschaftswillen auch getragen ist.
Ja, und anfangs hatte die O hier Gewahrsam. Hat sie diesen deswegen verloren, weil sie das Gepäck an T gegeben hat? Also sie hat ja das Gepäck einfach abgegeben, weil sie dachte, er stellt es für sie weg. Und da ist die Frage, hat sie da den Gewahrsam verloren? Und O wollte den Gewahrsam eben nicht aufgeben, sondern lediglich ihren Gewahrsam lockern, wie wir ja oben schon angesprochen hatten. Und das Ganze, um das Gepäck halt einfach nicht selbst tragen zu müssen, weil sie war ja auch schon sehr alt und gebrechlich.
Genau, man kann es an der Stelle ganz kurz vergleichen mit einem Verkäufer in einem Laden, der, wenn du jetzt irgendwie dir einen Ring anguckst, dir diesen Ring gibt, damit du ihn dir angucken kannst zum Kaufen, dann ist es auch so ein gelockerter Gewahrsam.
Vom Verkäufer, ne?
Genau, und da kann man auch nicht davon ausgehen, dass er seinen Gewahrsam abgegeben hat.
Also hatte sie hier die O, die hatte immer noch Gewahrsam. Mhm. Dieser könnte aber dann gebrochen worden sein. Ne? Der Bruch fremden Gewahrsams zeichnet sich ja hier eben durch die Entziehung der tatsächlichen Sachherrschaft oder ohne oder gegen den Willen des Gewahrsamsinhabers, des ursprünglichen Gewahrsamsinhabers aus. Und hier hat der Täter, eben das Gepäck widerrechtlich aus dem Spind genommen und ist dann nach Hause gegangen. Also somit hat er gegen oder zumindest ohne den Willen der O den Gewahrsam hier gebrochen. So, dann hätten wir also den objektiven Tatbestand. Dann kommen wir noch zum subjektiven Tatbestand, wo ja immer Vorsatz ist. Und bei dem Diebstahl kommt ja auch noch die Besonderheit der Zueignungsabsicht hinzu. Und die Zueignungsabsicht, die besteht hier aus der Absicht der vorübergehenden Aneignung und der Vorsatz natürlich gerichtet auf die dauerhafte Besitzentziehung.
Beziehungsweise Enteignung.
Genau.
Genau, ja.
Und hier kann man das auch relativ einfach dann abhandeln und sagen, ja, das Ganze liegt hier vor. Ne?
Er wollte ja das Gepäck zu sich nehmen, er hat jetzt nicht mal vorgehabt, das Gepäck irgendwie wieder zurückzugeben.
Ja.
Und ihm war dabei auch bewusst, dass die O das Gepäck auch nicht wiederbekommt.
Mhm. Und das Ganze war natürlich auch rechtswidrig. Außerdem kann man natürlich hier die Schuldhaftigkeit auch annehmen und kann dann sagen, dass der T strafbar nach § 242 Absatz 1 ist.
Aber, ganz kurze Frage noch, ja, 242.1 kann man hier aber vielleicht noch an einen besonders schweren Fall denken, weil wir haben ja hier Gepäck in einem Schließfach und Schließfächer sind ja gerade zum Schutz von diesem Gepäck da.
Ja, kann man vielleicht andenken. Jedoch war für den T hier eben der Zugriff jederzeit möglich, weil er eben den Schlüssel hatte. Und deswegen war dieses Schließfach eben nicht besonders gegen die Wegnahme geschützt.
Ah, okay.
Und das kann man deswegen auch nicht annehmen. Da gibt es natürlich verschiedene Fallkonstellationen, in denen das dann doch angenommen werden kann, aber in unserem konkreten Fall eben nicht. Fazit, man sollte die Definition von, vom Diebstahl natürlich drauf haben. Außerdem die Abgrenzung zwischen Betrug und Diebstahl, die findet oft in der Vermögensverfügung statt. Und ja, das kann man einfach mal mitnehmen. Das war's auch von diesem Fall. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao, bis dahin.